Der Text für die Predigt steht im Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 26. Und ihr könnt mitlesen, in dem Programmheft ist der Text abgedruckt. Ihr könnt aber auch einfach ja, das Heft auch weglegen und ich lade euch ein, einfach nur zuzuhören, so wie das für euch am besten ist. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte, und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: "Gib mir zu trinken." Überrascht fragte die Frau: "Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin." Jesus antwortete: "Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser." "Herr", wandte die Frau ein, "du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden?" Jesus gab ihr zur Antwort: "Jede, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben." "Herr, bitte gib mir von diesem Wasser", sagte die Frau. "Dann werde ich nie mehr Durst haben und nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen." "Geh und rufe deinen Mann", entgegnete Jesus. "Komm mit ihm hierher." "Ich habe keinen Mann", sagte die Frau. "Das stimmt", erwiderte Jesus. "Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt." "Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist", sagte die Frau. "Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem." Jesus erwiderte: "Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten." "Ich weiß, dass der Messias kommen wird", entgegnete die Frau. "Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären." Da sagte Jesus zu ihr: "Du sprichst mit ihm, ich bin es."
Ja, hallo, auch von mir hier vorne. Genau, ich bin Benjamin und freue mich, heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich kenne ja, Steffen schon etwas länger. Wir sind, unsere beiden Gemeinden sind über verschiedene Netzwerke verbunden und seit fast schon 2 Jahren verbindet uns was Besonderes, weil Steffen für mich so ein Mentor ist. Wir treffen uns einmal im Monat und das ist sehr hilfreich für mich und ich muss sagen, ihr habt einen sehr tollen Pastor und bin auch jetzt sehr erfreut, dass mal alles hier selbst sehen zu können und kann das nur bestätigen, genau. Okay, wir haben gerade den Text gehört. Danke für das Vorlesen von dem langen Text. Bevor wir einsteigen, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Text und danke dir für diese Geschichte, die irgendwie so tief ist und so ein wunderbares Bild malt und uns so viel Weisheit und Wahrheit und so viel Punkte für unser Leben geben kann, wo wir wirkliches Leben finden können. Ich danke dir für diesen Text und ich möchte dich bitten, dass du diesen Text, der ja irgendwie schon vor so langer Zeit aufgeschrieben worden ist, dass er für uns heute ganz real wird hier, nicht nur an diesem Ort, sondern in unserem Herzen und in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du das bewirkst. Amen. Ja, ich habe heute, ich sage einfach für euch, ne? Ich habe auch heute für euch einen Text mitgebracht, der mich eigentlich schon länger beschäftigt und ich fand es gerade sehr, sehr interessant, weil als ich hier reingekommen bin, hat schon jemand gesagt, ja toll, der Text, das ist ein Text, der bin ich ganz gespannt auf die Predigt und ich muss auch sagen, mich beschäftigt dieser Text schon länger und ich habe wahrscheinlich über keinen anderen Text so oft gepredigt wie über den. Und ich hoffe, ich kann euch genauso für den Text begeistern, egal ob ihr den kennt, ob ihr den überhaupt noch nie gehört habt oder ob ihr den schon tausendmal gehört habt. Ich hoffe, dass wir heute ja für jeden so ein Stück tiefer in diesen Text einsteigen können. Okay, fangen wir an. Was passiert hier? Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er zieht durch Samarien. Warum aber? Und das lesen wir gleich in dem ersten Vers. In Judäa, da wo Jesus vorher war, bekam seine Bewegung starken Aufwind. Und gerade dieses Gebiet Judäa war für die jüdischen Religionsführer geografisch besonders brisant. Ja? Weil das war, da war die Hauptstadt und da stand der Tempel auch. Also das war auch die religiöse Hauptstadt. Und vielleicht kennt man das auch, ja, auch irgendwie heute noch oder noch vor 400 Jahren, die religiöse Oberschicht war immer sehr darauf bedacht, dass immer auch alle schön das tun, was sie denn selber möchten. Und sobald irgendeine Splitterbewegung, so eine Untergrundbewegung oder eine Bewegung aufkam, die für diese obere Religionsschicht nicht zu steuern war, da wurden sie ein bisschen unruhig. Ja? Und das wir lesen hier von diesem Johannes den Täufer, der stand jetzt immer im Fokus erst. Das war so eine kleine Sekte, ja, wo immer die oberen Religionsführer gedacht haben, wir müssen genau gucken, was er sagt, wir müssen genau gucken, was er über Gott erzählt. Und wenn er was Falsches sagt, sofort müssen wir den einsperren. Und wir lesen hier, dass Jesus jetzt so ein bisschen in die Schusslinie gerät, ja, dass er mehr Zulauf hat und dass er jetzt eigentlich zu demjenigen wird, der diesen oberen, dem religiösen Etablissement, ja, ein Dorn im Auge ist. Und ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass Jesus deswegen Judäa verlässt. Dass er so diesem Konflikt ein bisschen aus dem Weg gehen möchte und erstmal das so wieder ein bisschen ruhen lassen möchte. Und deswegen reiste er in das nördlich gelegene Galiläa. Ja, da war es weitaus ruhiger und da war es nicht so angespannt wie in der religiösen Hauptstadt. Und dabei musste er, lesen wir in Vers 4, durch Samarien reisen. Er musste das nicht notwendigerweise, aber es war der schnellste und kürzeste Weg. Und auf dieser Reise kommt es zu folgender Begebenheit. Es ist Mittagszeit, alle sind hungrig, sind schon eine ganze Zeit gelaufen, alle sind müde. Und in wärmeren Ländern macht man um die Zeit erstmal eine Pause. Ja? Da geht es dann erst später am Nachmittag wieder weiter, wenn es ein bisschen abgekühlt ist. Und die Jünger wollen die Zeit nutzen, um was zu essen. Sie gehen also ins Dorf und wollen was einkaufen. Und Jesus bleibt alleine vor diesem Dorf an dem Brunnen. Und dort trifft er eine Frau. Trivial, oder? Klingt da erstmal ganz normal, so wie aus dem alltäglichen Alltag. Aber das ist es nicht. Und damit komme ich zum ersten Punkt, eine überraschende Offenheit. Und diese Offenheit zeigt sich in drei Aspekten, die eigentlich für uns heute auch noch eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Erster Aspekt ist die Herkunft, die Abstammung. Die Frau, sie ist eine Samaritanerin. Und Jesus ist ein Jude. Und diese beiden Gruppen, diese beiden Völker, waren zur damaligen Zeit total verfeindet. Ja, aus verschiedenen politischen und historischen Gründen waren die Samariter eine Mischbevölkerung. Und den Juden war es sehr wichtig, von wem sie abstammten. Ja? Ihre Abstammung war sehr wichtig. Es war sehr wichtig, dass der eigene Familienstammbaum auf einen der Urväter zurückging. Aber die Samariter waren nicht mehr ganz rein jüdischen Ursprungs. Ja? Die hatten sich mit anderen Völkern vermischt und so weiter und wurden dann zu den Samaritern. Aber auch im religiösen Sinne waren die Samariter nicht mehr nahe genug an dem Wesen des jüdischen Glaubens. Sie waren einfach nicht fromm genug. Sie akzeptierten nur die ersten 5 Bücher Mose und nicht die anderen Schriften. Und dadurch waren sie eigentlich ja, eine eigene Glaubensgemeinschaft. Und ganz schlimm, sie bauten auch ihren eigenen Tempel. Ja, sie hatten eine andere Kultstätte sozusagen. Und das sind Gründe genug, dass obwohl die beiden Gruppen weit sehr nah aneinander lebten, sie sich total gemieden hatten. Und Jude wäre damals eigentlich nie durch Samarien gegangen. Er hätte immer den Umweg genommen. Und ein gewöhnlicher Jude hätte niemals so einen Samariter einfach so angesprochen. Und noch schlimmer, er hätte ihn eigentlich niemals um einen Gefallen gebeten. Er hätte niemals gefragt, hast du was zu trinken für mich? Er wäre lieber verdurstet. Der zweite Aspekt, der überraschend ist in dieser Szene hier, ist das Geschlecht. Es ist nicht überraschend, dass sie eine Frau ist und er ein Mann, aber dass diese beiden miteinander reden. Denn in der damaligen Kultur, wie in eigentlich allen antiken Kulturen, hatte die Frau einen schrecklich niedrigen Status. Sie hatte auf Amtswegen keine Stimme. Sie hatte im juristischen Sinne, war sie blass, sie hatte kein Recht. Ihre Aussage vor Gericht galt nichts. Ja, sie konnte keine Zeugenaussage machen. Und sie konnte sich selbst nicht verteidigen. Und so war es für sie schwer, in so einer von Männern dominierten Kultur ein vollwertiges Gegenüber akzeptiert zu werden. Und deswegen war es auch sehr unüblich, ungewöhnlich, dass ein Mann und eine Frau auf offener Straße sich unterhielten. Also wenn sie sich nicht kannten. Ne? Eigentlich kam das nur vor, wenn es um Prostitution ging. Und noch ein dritter Aspekt, der hier sehr überraschend ist, ist folgender. Die Frage ist, warum ist sie allein? Mittag um 12 Uhr. Absolute Hitze, es könnte wahrscheinlich nicht sehr viel wärmer sein und sie will schwere Arbeit verrichten. Sie will schwere Wasserkrüge zu sich nach Hause schleppen. Ja, sie ist ganz allein, der Brunnen ist außerhalb des Dorfes. Ja, dieser Weg alleine schon mal dahin für eine Frau ganz allein könnte sehr gefährlich werden, vor Überfällen und so weiter. Und deswegen hat man das eigentlich gewöhnlich mit den Nachbarsfrauen gemacht. Aber sie macht das alleine. Und die Frage ist, warum? Was macht sie da? Und die Antwort ist, sie wollte alleine sein und sie musste alleine sein. Sie war eine sozial und moralisch Ausgestoßene. Ja, wir können Vers 18 lesen, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und also sie hatte verschiedene Männer, sie hatte verschiedene Ehen und jetzt lebt sie mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht verheiratet ist. Und das war selbst für den samaritanischen Verhaltenskodex damals inakzeptabel. Ja, und selbst heute, wo man da vielleicht ein bisschen freier denkt, würde man so eine Person wahrscheinlich auch mit Vorurteilen überhäufen. Ja, also 5 ist schon ganz schön viel, würde man vielleicht denken. Ja, also da ist vielleicht was schon ein Problem mit der Beziehungsfähigkeit. Also, sie ist ganz alleine, weil niemand mit ihr Zeit verbringen wollte. Und sie ist ganz alleine, weil sie mit niemandem Zeit verbringen wollte. Deswegen ging sie zu dem, sie wollte mit niemandem Zeit verbringen, weil sie einfach sich dieser Thematik nicht stellen wollte. Deswegen ging sie ganz allein zu dem Brunnen, zu der Zeit, wo sie genau wusste, da werde ich niemanden treffen, weil es absolut hirnrissig ist, zu dieser Zeit zu dem Brunnen zu gehen. Und wenn man das alles zusammennimmt, diese ganzen Situationen, diese ganzen Aspekte, da sehen wir, dass diese Frau total gefangen ist in all diesen gesellschaftlichen Konventionen. All das, was sie zu einer Außenseiterin machen, die sie so sehr isolieren, dass ihr eigenes Volk sie verstoßen hat, ihre eigene Familie, ihre eigene Nachbarschaft. Ja, sie ist ganz alleine. Sie kann eigentlich nicht tiefer fallen. Und vielleicht, auch wenn wir heute sehr viel mehr individueller sind und unser Leben alleine leben, für damalige Verhältnisse war das vollkommen undenkbar, dass man keinerlei Rückhalt hat, keinerlei gesellschaftlichen Rückhalt oder Rückhalt in der Familie, dass man alleine ist. Und da passiert Folgendes. Da kommt Jesus, ein Mann, ein Jude, ein Lehrer der Gerechtigkeit, des Gesetzes Gottes, von Moral. Und Jesus, der dieser Frau in allem überlegen ist, ja, in allen Aspekten, man könnte noch die Liste viel länger führen, der lässt das alles fallen. Er lässt die Barrieren fallen, die Konvention durchbricht er. Er lässt die Festung fallen und bittet diese Frau. Er spricht sie nicht nur an, er bittet sie sogar. Er bittet sie um Gefallen und sagt, gib mir zu trinken. Und das ist unvorstellbar. Und das ist die große Überraschung. Ja? Man kann, wenn man diesen Text liest, merkt, kann man fast fühlen, wie die Frau so zusammenzuckt und sich wundert, warum sie hier auf einmal angesprochen wird. Und das Überraschende ist, dass Jesus sich dieser Frau zuwendet, ohne auf ihre Herkunft, ihr Geschlecht, ihr moralisches Verhalten, ihren Status, ihre religiöse Reinheit, ihren Verdienst, ihre Leistung zu schauen. Er spricht sie an, er wendet sich ihr zu, einfach so. Und deswegen ist christlicher Glaube eine Überraschung. Und mal ganz ehrlich, Religion und Moralität, ja, was fällt einem da zuerst ein? Religion und Moralität sind eigentlich komplett berechenbar. Denn mal ehrlich, wir wissen doch, welchen Leuten es gut geht, welchen Leuten Gott begegnet, welche Leute Erfahrungen machen mit Gott, welchen Leuten vielleicht auf übernatürliche Weise geholfen wird. Das sind doch die Leute, die jeden Sonntag in die Kirche gehen. Vielleicht nicht nur einmal. Und die bei jedem kirchlichen Treffen dabei sind, bei jedem Gemeindetreffen, die ganz viel Geld spenden, die die Bibelverse auswendig können, die vielleicht noch Theologie studiert haben, die so einen ganz nahen Draht zu Gott haben. Ne? Das ist doch, was man eigentlich denkt, oder? Und das ist, was Moralität und Religion sagt. Sei gut und es geht dir gut. Und ich mache was Bestimmtes und dafür kann ich doch von Gott erwarten, ja sogar einfordern, dass er was für mich tut. Ich halte mich an ein paar bestimmte Regeln und als Dank dafür hilft mir Gott. Und vielleicht ist es irgendwie auch sehr menschlich, so zu denken, weil diesen Mechanismus in einer leistungsorientierten Gesellschaft jeder kennt. So funktioniert das Leben. So funktionieren eigentlich alle Dinge im Leben. Eine gute Arbeit wird gut entlohnt, meistens zumindest. Fleiß wird ausgezahlt, der Schüler in der ersten Reihe hat die besseren Noten. Und das sind auch so Mechanismen, mit denen man vertraut ist. Aber Jesus durchbricht das hier komplett. Ja? Er sagt, das ist nicht auf christlichen Glaube zu übertragen. Jesus begegnet dieser Frau hier einfach so. Er zeigt, wie Gott ist. Wie Gott arbeitet. Und er zeigt, dass Gott anders arbeitet, als wir es vielleicht aus unserem Alltag, aus unserem Job gewohnt sind. Und eine Frage, die sich aufdrängt für jeden, der das hört, der hier sitzt, ist, wie muss ich damit umgehen? Ja? Wie gehst du damit um, dass Jesus so bedingungslos liebt, dass er ja, nicht nur auf diese Frau, sondern auf jeden Einzelnen so bedingungslos zugeht, frei von all diesen Konventionen, von all dem, was man denen zu leisten hat. Fast schon in der liebevollen Naivität. Was macht es mit dir, mit euch? Und zweite Frage, was macht es mit dem Umgang, mit meinem Umgang mit anderen Menschen? Kann ich denen auch so vorurteilsfrei begegnen? Kann ich mich auch besonders sehr um solche Außenseiter kümmern? Einfach so, aus freien Stücken. Ja, kann ich mich um Hilfsbedürftige kümmern, einfach weil sie so sind, wie sie sind und nicht, weil es mich vielleicht wieder zu jemand Besseren macht, weil ich anderen ja helfe, sondern kann ich diesen Leuten einfach so begegnen? Nach einem Schluck Wasser geht es weiter mit Wasser. Aber jetzt geht es weiter mit lebendigem Wasser. Das ist mein zweiter Punkt. Vers 10. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er würde dir Quellwasser geben, lebendiges Wasser. Was meint Jesus hier mit lebendigem Wasser? Für mich ist es schwer, das Verständnis von diesem Text, wie wichtig Wasser ist, zu bekommen. Ja, ich war jetzt ein paar Wochen in Spanien im Urlaub, in einer Region, wo man das Wasser aus der Leitung nicht trinken durfte. Ja, und da musste man schon so ein bisschen kalkulieren, ich muss mir noch so einen Wasserbehälter kaufen, sonst kann ich morgens keinen Kaffee trinken oder kann mir keine Nudeln kochen. Ja, das war schon eine große Umstellung für mich. Und wir heute in Deutschland, in Potsdam, in Berlin, wir machen einfach den Wasserhahn auf und da kommt das Wasser raus, was wir trinken können. Oder wir können es überall kaufen. Jesus spricht hier über Durst in einem Kontext, wo es absolut für die Leute verständlich war, wie wichtig Wasser ist. Was Durst bedeutet. Ja, in einem sehr heißen Klima, trocken. Man war abhängig von Brunnen. Nur da, wo man Wasser hatte, konnte man dauerhaft wohnen. Und man brauchte sehr viel Wasser für den Hausgebrauch. Und das Wasser kam nicht aus der Leitung, sondern es war mühsame Arbeit, sich das aus dem Brunnen nach Hause zu schleppen. Ja, die Leute wussten, was es bedeutet, sich Wasser zu beschaffen. Und die wussten, was es bedeutet, durstig zu sein. Und Jesus sagt zu dieser Frau, der absolut vollkommen bewusst ist, was es bedeutet, durstig zu sein, sagt, ich habe was für deine Seele, was dein Körper mehr braucht. Ich habe etwas, was deine Seele mehr braucht, als dein Körper Wasser. Ja? Du weißt, Wasser ist wichtig und wenn du kein Wasser hast, läuft dein ganzer Haushalt nicht und läuft dein ganzer Körper nicht. Aber ich habe was, was ist noch wichtiger für deine Seele. Das ist eigentlich noch wichtiger für dich. Und Jesus bietet dieser Frau das lebendige Wasser an. Also Wasser im übertragenen Sinne. Und wir können sehen, dass es noch nicht so richtig Klick macht bei dieser Frau. Denn sie bleibt bei dem physischen Verständnis stehen und sagt, ja, gib mir das Wasser. Gib mir das Wasser, damit ich nicht mehr hierher kommen muss und Wasser schöpfen muss. Ja? Vielleicht hatte man da schon so an eine Wasserleitung im Haus gedacht. Ich will Wasser, was zu mir nach Hause kommt. Ich will dieses fließende Wasser. Und Jesus hört an diesem Punkt nicht auf, weil er denkt so, ach, meine gute Frau hier, du verstehst es nicht. Sondern er stellt eine wichtige Frage. Und diese Frage stellt er nicht, um ein neues Thema aufzumachen, sondern genau, um an dem Thema weiterzugehen. Er sagt, geh und rufe deinen Mann. Ja, Jesus wechselt nicht das Thema, sondern er geht einen sehr wichtigen Schritt in diesem Gespräch, denn auf einmal wird es für diese Frau sehr persönlich und auch sehr schmerzhaft. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und in diesen Worten, ich habe keinen Mann, bricht auf einmal all diese Enttäuschung hervor, all dieser Frust, das nicht gefunden zu haben, wonach sie gesucht hat. Ja? Das nicht gefunden zu haben in all diesen Beziehungen, was sie suchte, nämlich Liebe, Anerkennung, Nähe, Zuwendung, Sicherheit. Und diese Frau realisiert langsam, dass die Erfüllung von dem, was sie sich eigentlich wünscht, ihr keine Beziehung der Welt geben kann. Sie versteht, dass sie mehr braucht als einfach nur Anerkennung. Dass sie mehr braucht als die Liebe von einem Mann, von einem Gegenüber. Sie versteht, dass sie dieses lebendige Wasser braucht, das Jesus ihr anbietet. Ja? Sie versteht, dass alles Irdische, und sei es noch der tollste Mann, sei es noch die tollste Beziehung, sei es noch das romantischste Zusammensein, alles Irdische kann ihr nicht das geben, was sie sich eigentlich wünscht, was in ihrem inneren Herzen und was vielleicht auch eigentlich im Herzen jedes Menschen dürstet, dass das durch nichts Irdisches erfüllt werden kann. Ja? Sie braucht etwas Außerirdisches. Sie braucht dieses lebendige Wasser. Und das ist der Anspruch von Jesus hier. Er sagt, wenn du dauerhaft aus irgendeinem Brunnen schöpfen willst, der nicht meine Quelle ist, dann wirst du zugrunde gehen. Du kannst an allen möglichen Orten in dieser Welt versuchen, dir dieses Wasser zu besorgen, es versuchen zu schöpfen, aber es wird nicht reichen. Ja? Und je mehr du schöpfst, es wird nicht reichen. Es wird niemals das ersetzen können, was Jesus hier anbietet, was Jesus als die wahre Quelle von diesem lebendigen Wasser, die wahre Quelle alles Lebens dir geben kann. Und Jesus sagt, wenn du diese Quelle annimmst, dann wird aus dir sich eine Quelle lebendigen Wassers auftun. Und das ist eine bemerkenswerte Stelle. Er sagt, ohne Jesus Christus muss der Mensch immer aus sich herausgehen, um sich auszufüllen. Ja? Wie diese Frau aus dem Dorf hinausgehen muss zu diesem Brunnen und da mühevoll dieses Wasser schöpft und es doch nicht reicht. Und Jesus greift in diesem Bild, er malt hier ein wundervolles Bild. Und vielleicht kennst du das, ja, dass man immer wieder versucht, in verschiedenen Umständen, in Projekten, im Job, in Beziehungen, in deinem sozialen Netzwerk, ja, sei es real oder nur virtuell, dass man immer wieder versucht, da Anerkennung, Liebe, Aufmerksamkeit herauszuschöpfen. Aber Jesus will uns frisches Quellwasser geben, lebendiges Wasser. Er sagt, ich kann dir eine Hoffnung, einen Sinn und eine Liebe geben, eine Quelle, die permanent aus dir herausfließt. Und natürlich möchten wir für unsere Beziehungen leben, vielleicht für unsere Ehen, für unsere Familien, für unser Studium, für unseren Job. Wir wollen für Gerechtigkeit leben, wir wollen den Flüchtlingen helfen und es ist alles super. Wir wollen gute Arbeit leisten, das ist super. Aber diese Dinge können eben so wichtig werden, dass sie so eine Art Ersatzgott werden, zu einem Götzen, zu einem falschen Erlöser, der einen eben nicht erlösen kann, zu so einem falschen Brunnen, der nicht wirklich ultimativ einen den Durst nimmt. Weil diese Dinge können einem so wichtig werden, dass ich irgendwie alles daran setze, diese Dinge zu haben. Und dass ich alles daran setze, aus diesen Dingen meine absolute Erfüllung zu bekommen. Ja? So wie diese Frau alles daran gesetzt hat, aus diesen Beziehungen ihre Erfüllung zu bekommen. Und weil es nicht funktioniert hat, muss das die nächste sein. Ja? Weil die nächste irgendwie doch noch ein bisschen verheißungsvoller war. Und das hat wieder nicht funktioniert, dann war es die nächste. Und solche Dinge können für einen etwas wären, was einen vielleicht verspricht, sehr glücklich zu machen, aber was einen auch sehr unglücklich machen kann, wenn es fehlt oder zerbricht oder wenn es ins Wanken gerät. In welchen Situationen ist meine Angst am größten? Wo ist deine Angst am größten? Ja? Worüber machst du dir am meisten Sorgen? Wann wird man so hippelig oder unruhig, wenn es was nicht so gut läuft? Und ich denke, genau an diesen Orten sind diese falschen Quellen zu finden, aus denen man immer wieder versucht, Wasser zu schöpfen. Was passiert, wenn die Kinder irgendwie nicht so wollen wie die Eltern? Ja? Wenn die auf einmal in Freundeskreise geraten, wo man denkt, huh, oder wenn irgendwie das Ziel, gut ausgebildete Kinder zu haben, irgendwie ein bisschen wankt, weil die Noten nicht so gut sind. Oder was, wenn es bei mir selber irgendwie das Studium nicht so gut läuft und ich immer dachte, ich brauche eine gute Ausbildung, sonst habe ich später mal keine Chance. Ich brauche einen guten Abschluss. Oder was, wenn bei deinem Job, auf Arbeit, wenn das Projekt, für das du Verantwortung hast, schlecht läuft? Hast du dann Angst um deinen Job? Angst vor dem Chef? Würdest du die Zahlen verschleiern, den Chef anlügen? andere Leute dafür verantwortlich machen. Ja, hier Kollege, der weiß, kommt immer zu spät und der hat eigentlich mit ganz anderen Dingen seinen Kopf voll. Wenn der mal richtig mitmachen würde, würde es besser laufen. Ja. Was ist, wenn diese Brunnen versiegen, aus denen ich mir immer meine Akzeptanz und Kraft und meine Lebensenergie ja irgendwie gezogen habe? Mein Gefühl, ich bin gebraucht, meine Identität. Was ist, wenn das wegbricht? Jesus sagt, ich habe lebendiges Wasser, das dich nie wieder durstig macht. Ich kann dir in mir eine geistliche Akzeptanz, eine geistliche Liebe und geistlichen Frieden geben. Und dadurch kannst du all diese Dinge, die dir wichtig sind, und das ist gut so, Familie, Job, Beziehung und so weiter, machen in einem gesunden Verhältnis. Weil erst dann kannst du anfangen, nicht alles aus diesen Dingen schöpfen zu müssen, nicht krampfhaft diese Dinge auszupressen, bis auf ihr Letztes, nicht lügen zu müssen, nicht Leute manipulieren zu müssen und so weiter, sondern du kannst diese Dinge machen, weil du eine gesunde Basis hast in deiner Beziehung zu Gott. Und erst dann kannst du diese Dinge eigentlich wirklich genießen. Erst dann kannst du eigentlich wirklich lieben. Erst dann kannst du deine Kinder wirklich lieben, weil die Beziehung nicht mehr an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist. Und erst dann kannst du eigentlich stabil leben, egal was passiert. Egal, was gerade zu zerbrechen droht. Wie angespannt deine Freundesbeziehung, dein Studium gerade ist. Jesus sagt, meine Liebe wird durchperlen, durchdringen, Halt geben. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, die Gabe des lebendigen Wassers. Wie kann das, wovon Jesus hier spricht, eine Gabe für jeden werden, für mich werden? Es ist interessant, diese Stelle hier arbeitet mit einer sehr bedeutungsträchtigen Verbindung in der Bibel. Denn drei Jahre nach diesem Gespräch hier, ist Jesus wieder durstig. Es ist wieder Mittag, es ist ziemlich heiß. Nur diesmal ist Jesus außergewöhnlich durstig, denn er hing am Kreuz. Nicht entspannt am Brunnen unter einem Baum im Schatten, sondern am Kreuz, unter unvorstellbaren Schmerzen, in einer unvorstellbaren Situation, in einem unvorstellbaren Durst. Jesus stirbt für die Menschen. Jesus trägt stellvertretend unseren Durst. Er übernimmt am Kreuz eigentlich den Part, den ich ausfüllen muss, der mir eigentlich zusteht, nämlich zu verdursten. Und deswegen, weil Jesus für uns stirbt, deswegen kann er uns dieses lebendige Wasser anbieten. Jesus kann uns eine Beziehung zu diesem Gott anbieten. Und jetzt wird's spannend. Nämlich, welche Auswirkungen dieses Angebot für uns haben können, das können wir an dieser Frau sehen. Dieser Text geht noch ein bisschen weiter. Ich wollte den nicht noch mehr vorlesen lassen, weil die Geschichte ist sogar noch länger. Und da wird es richtig spannend, weil diese Frau, was macht diese Frau? Diese Frau lässt, nachdem sie Jesus hier kennengelernt hatte am Brunnen, sie lässt ihre Krüge stehen, rennt in das Dorf und sagt, da gibt es jemand, der weiß, was ich getan habe. Okay, stopp nochmal. Lass uns nochmal am Anfang gehen. Was hat diese Frau gemacht? Sie hat ihr ganzes Leben daran gesetzt, gerade eben das zu verhindern. Sie hat alles daran gesetzt, allein zu sein, mit niemandem darüber zu reden, es niemand wissen zu lassen, sich nicht damit zu konfrontieren, nicht das Gerede der Nachbarn sich anzutun, sondern komplett ihr eigenes Ding zu fahren. Und jetzt macht sie auf einmal das, was sie sich niemals hätte träumen lassen, ja? Womit sie eigentlich jede Sekunde ihres Lebens damit verwendet hat, dem aus dem Weg zu gehen. Sie sagt zu den Freunden, zu den Nachbarn, zu den Leuten im Dorf, das habe ich getan. Und es gibt jemanden, der weiß, was ich getan habe. Ja, sie macht das auf einmal zu einem Thema. Und ich denke nicht, dass sie vielleicht, ja, dass es eine glückliche Situation ist. Aber irgendwie macht sie das mit so einer Freude. Und es war vielleicht kein angenehmes Erlebnis, wenn man sich das so vorstellt. Aber sie macht das, sie rennt dahin, sie lässt die Krüge stehen, sie kann ausbrechen aus diesen Konventionen. Sie wird auf einmal frei. erste Mal seit Jahrzehnten vielleicht. Und das ist die Kraft, die dieses lebendige Wasser hat, was Jesus ihr angeboten hat, ihr anbietet. Weil sie diese Beziehung zu Gott verändern kann. Ja, und was vielleicht auch gerade der Punkt ist, sich selbst einzugestehen, wo ich an den falschen Orten, an den falschen Brunnen suche, Wasser zu schöpfen und mir nicht eingestehen kann, dass es vielleicht doch nicht reichen könnte. Ja? Und diese Situation, an denen ich es merke, dass es irgendwie nicht reicht, ich überspiele. Ja? Weil was wäre denn, wenn? Was wäre denn, wenn es nicht reicht? Dann muss ich mir irgendwie, dann muss ich ja den Weg zu Gott vielleicht suchen. Dann muss ich was anderes probieren. Dann würde mein komplettes Leben zusammenstürzen. Und ich finde besonders beeindruckend, diese Frau, mit welcher Ehrlichkeit sie mit sich selber umgeht, mit welchem Realismus. Dass sie sagt, okay, ich habe es oft versucht und das wird mein Leben komplett ändern, meine ganzen Werte, alles das, was ich eigentlich nicht möchte, nämlich mit diesen Leuten, mit meinen Nachbarn darüber zu sprechen. Es wird alles, ich muss das alles über Bord werfen. Aber es lohnt sich, weil ich diesen Jesus kennengelernt habe. Und ich wünsche mir, dass wir von dieser Frau lernen können. Amen.